Guten Morgen. Ich hoffe, dass wir heute nicht nur oder nur von unten getauft werden, oder nicht wir, sondern die Taufe miterleben und nicht auch alle anderen von oben. Ja. Aber es schaut gerade gut aus, wenn ich so Richtung Königsbach rüber gucke, die können es erwischt haben, singen vielleicht auch. Mal sehen, wie es dann nachher ist. Aber ich habe gesagt, auch zu den fünf Täuflingen, ist egal, wir machen das, ja. Weil wir werden sowieso nass. Und wenn die anderen nass werden, ist ihr Problem, ne? Müsst ihr halt einen Schirm mitnehmen. Ja? Bei uns hilft der Schirm nicht viel. Pioniere des Glaubens. Generation der ersten Stunde, eine Predigtreihe-Serie über die ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht heute Morgen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Ich muss vielleicht anmachen, gell? Dann könnte das auch klappen. Genau, gucken wir mal. Ja, vielleicht liegt es an euch da hinten, ja, wenn ich jetzt da drücke. Ja. Kann schon mal klicken, ne? Ja, schon geht's, ne? Ja, diese ist eh nur eine Attrappe. Normalerweise nehme ich die nur in die Hand und dann wissen die, sie müssen hinten klicken. Kennt ihr dieses Gebäude hier? Klick mal. Ja, genau. Kennt ihr dieses Gebäude? Also einer hier in der vorderen Reihe, darum hat er sich auch ganz nach vorne gesetzt, ja. Er kennt es, ja. Das ist der Shanghai Tower in China. War da jemand schon mal dort von euch? Also müsst ihr euch nicht genieren, ja. Ah, da drüben winkt jemand aus dem Mutter-Kind-Raum, ja. Doch. Ah, okay. Der Shanghai Tower in China ist das zweithöchste Gebäude der Welt. 632 Meter hoch. Nur noch der Burj Khalifa in Dubai ist noch höher. War da schon jemand von euch? Ah, oh, die Kerstin Beutler. Klar, die will hoch. Die will immer hoch hinaus, ne? Ist klar, ja. Also, das ist tatsächlich das höchste Gebäude der Welt mit 830 Meter, ja. Also, schlappe 200 Meter höher als der Shanghai Tower in Shanghai, ja. Ist doch der Wahnsinn, oder? 632 Meter, 830 Meter hohes Gebäude, ist echt der Hammer. Aber in einem Punkt ist der Shanghai Tower absolute Spitze und besser als das Gebäude in Dubai. Nämlich, der Shanghai Tower hat ja, den schnellsten Aufzug der Welt. Den schnellsten Aufzug der Welt. Und zwar überwindet dieser Aufzug ca. 120 Stockwerke über eine Distanz von 578 Metern in gerade mal 30 Sekunden. Ich habe mir selber nicht ganz glauben können, war eigentlich in Physik immer ganz gut und habe dann nochmal die mathematische Formel und habe dann aber gedacht, naja, 20 Meter oder wie viel? 20 Meter pro Sekunde ist eigentlich eine einfache Rechnung. Habe das aber mit dem Taschenrechner nochmal nachgerechnet, weil es für mich unwahrscheinlich vorkam. Weil ich bin ja was anderes gewöhnt, also wenn man hier im Zack hingeht am Aufzug, ja. Und bis man den Knopf findet, dann drückt und den Zettel liest mit dem Handy und so, bis man dann einsteigt und dann weiß, in welches Stockwerk man will. Dann den entsprechenden Knopf drückt und hochfährt, sind 35 Sekunden rum. Und das Ding im Shanghai Tower fährt in gerade mal 30 Sekunden 578 Meter. Das ist der absolute Oberhammer. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor. Stell dir vor, du stehst im Aufzug vom Shanghai Tower und du musst von ganz unten bis nach ganz oben fahren. Und neben dir steht dein Chef. Ein richtig hohes Tier. Und kaum ist die Aufzugtür zu, nur du und dein Chef, ihr steht alleine da drin, kaum ist die Aufzugtür zu, sagt dein Chef Folgendes zu dir. Hören Sie mal, Ritter. Sie sind doch Christ. Jetzt erklären Sie mir mal, bis wir ganz oben sind, was glauben Sie eigentlich, wenn Sie Christ sind? Und weil es ja der schnellste Aufzug der Welt ist, ja, sind die ersten 5 Sekunden von den 30 schon rum, ja, für deine Antwort, weil bis der das gesagt hat, ja, ist das schon rum. Und du hast jetzt noch 25 bis knappe 30 Sekunden Zeit, um ihm im Aufzug bis ganz oben zu erklären, was ein Christ glaubt. Ja, ist gar nicht so einfach, ja? Merken schon die Kleiner. Wie gut, dass man in deutschen Aufzügen mehr Zeit hat, ne? Wenn sie funktionieren. Aber man hat ja dann vielleicht auch die Zeit in so einem Aufzug, wenn man in so eine Situation kommen würde, sich an die heutige Predigt vielleicht zu erinnern. Die Apostel wurden in den Sitzungssaal geführt, wo sie der hohe Priester vorversammelten Rat zur Rede stellte. Haben wir euch nicht strengstens verboten, jemals wieder unter Berufung auf diesen Namen zu lehren? Sagte er. Und was macht ihr? Ganz Jerusalem ist inzwischen von eurer Lehre erfüllt. Ihr wollt uns wohl für den Tod dieses Menschen verantwortlich machen. Und jetzt beginnen die 30 Sekunden. Petrus und die anderen Apostel erwiderten: Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus von den Toten auferweckt, den Jesus, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Kreuz habt schlagen lassen. Gott hat ihn erhöht und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Er hat ihn zum Herrscher und zum Retter gemacht, um Israel zur Umkehr zu führen und die Sünden des Volkes zu vergeben. Wir sind Zeugen für das alles, wir und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Bing! Aufzugtür geht auf und ihr seid oben. Dieser Abschnitt aus der Apostelgeschichte ist wie eine Kurzzusammenfassung des christlichen Glaubens. Wie ein Kompaktbekenntnis sozusagen, kurz und knackig. Und die Apostel, Petrus und die anderen antworten hier in dieser Geschichte, in dieser Erzählung dem Hohen Rat, aber eben nicht nur, sondern sie legen Zeugnis über ihren Glauben ab vor der ganzen Welt und vor jedem, der das in der Apostelgeschichte in der Bibel nachliest. Es sind Antworten, Antworten auf Fragen, zum Beispiel auf die Fragen, woran glaube ich? Woran glauben die Christen eigentlich? Und was glaubst eigentlich du? Vielleicht ist es ja auch eine Frage, die du stellst. Und vielleicht ist es ja auch eine Antwort, die dir gegeben wird. Wir werden nachher 5 junge Menschen an der Pfinz taufen. Also wir gehen erst an die Pfinz und dann gehen wir in die Pfinz. Ja. Und alle 5 bekamen von mir zur Vorbereitung für diese Taufe eine Aufgabe. Nämlich, sie sollten sich Gedanken machen und das auch aufschreiben, warum sie sich taufen lassen wollen. Und klar, das ist im ersten Moment eine einfache Aufgabe, aber wenn man mal dort sitzt und dann auch überlegt und sich Gedanken macht und das aufschreiben soll und das ja dann auch später, nachher, auch dann öffentlich sagen soll, dann muss man sich dann schon genau überlegen. Ihr könnt es ja nachher draußen mithören, was sie da alles aufgeschrieben haben. Ein bisschen was habe ich schon gehört. Aber im Grunde sind es ja Antworten auf die Frage von, woran glaube ich? Woran glaube ich eigentlich, dass ich das jetzt tun lasse, dass ich mich jetzt taufen lasse? Und so ist es bei den Aposteln, sie geben eine einfache und eine klare Antwort. Jesus wurde gekreuzigt, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, er ist von Gott eingesetzt als Retter und Herrscher und er ruft Menschen zur Umkehr und zur Vergebung der Sünden. Glaube kompakt. So ähnlich wie bei diesem Armband hier, ich habe das extra hier mal auf Folie mitgebracht, habe es auch heute an meinem Arm dran. Da sind 4 Symbole drauf, ein Herz, dann ein geteilt durch Zeichen, ein Kreuz und ein Fragezeichen. Dieses Armband findet ihr im Internet, wer es von euch noch nicht gesehen hat oder vielleicht selber noch nicht hat, findet ihr im Internet zum Beispiel oder auch im christlichen Buchladen Blickwinkel bei uns. Die vier Punkte auf Deutsch oder the four in Englisch. Und diese vier Symbole sind eigentlich eine Kurzzusammenfassung dieses Bekenntnisses. Gott liebt uns, aber wir sind in einer getrennten Beziehung zu Gott, darum dieses Geteiltzeichen, ja, Gott und getrennt von uns, wir getrennt von Gott. Und diese Trennung überwindet Jesus Christus, indem er am Kreuz stirbt und aufersteht und lebt. Und das Fragezeichen steht letztlich für jeden persönlich, für dich oder für mich, und stellt die Frage, woran glaubst eigentlich du? Oder wenn du daran glaubst, an diese ersten drei Punkte, was bedeutet es dann in deinem Leben? Eigentlich doch ganz einfach, oder? Und da muss man nicht groß um den heißen Brei herumreden, auch wenn es uns manchmal schwerfällt, klar, unseren christlichen Glauben zu bezeugen und so klar, vielleicht auch so kurz. Und nicht immer ist man ja in einer Situation, wo man das so sagen kann. Vielleicht, weil man sich nicht traut, warum auch immer. Aber ich selber, für mich selber ist es doch auch wichtig, dass ich mir darüber im Klaren bin, woran glaube ich eigentlich. Und bevor ich es anderen sage, sollte es doch mir im Klaren sein. Und darum sollen es ja auch die fünf Täuflinge nachher sagen. Doch nicht für uns, die wir vielleicht schon seit vielen Jahren in diese Gemeinde gehen oder als Christen unterwegs sind. Sie sagen es doch nicht für uns, für die, die wir dabei stehen, als ob wir es nicht schon wüssten, warum und woran ich glaube. So nach dem Motto, wenn die fünf jetzt dann da draußen sagen, dann fällt es uns wie Schuppen von den Augen. Ach, so ist es mit dem Glauben. Ist doch nicht für uns. Nein, sie sollen sich doch selber darüber im Klaren sein, woran sie glauben und warum sie sich taufen lassen wollen. Und natürlich wird das ihrem Alter entsprechend sein, mit 10, 12, 13 oder wie auch immer. Aber das ist doch bei uns nicht viel anders. Als ich mit 17 zum Glauben gekommen bin, dieses Bekenntnis war für mich klar, aber ich habe es vielleicht auch anders ausgedrückt, als ich das jetzt mit 47, 30 Jahre später tun würde. Da liegt da eine Geschichte drin, auch eine Glaubenserfahrung dahinter. Wir selber sollten uns einfach im Klaren sein, woran glaube ich. Und wenn dann diese fünf, so wie sie sich heute taufen lassen, wenn sie dann eines Tages mal in eine Situation kommen, so wie diese, muss ja nicht genauso sein wie bei den Aposteln oder bei diesem im Shanghai Tower, wie ich vorhin erzählt habe, ne, mit dem Chef und so, aber es kann ja irgendeine Situation sein, in der man sozusagen herausgefordert wird, seinen christlichen Glauben zu bekennen und zu bezeugen. Und dann können sie sich vielleicht auch wieder an das erinnern, was sie heute sagen werden. Jesus wurde gekreuzigt, er ist auferstanden und lebt und regiert in Ewigkeit. Und er hat mich zur Umkehr gerufen und mir meine Sünden vergeben und ihm folge ich. Nicht mal 30 Sekunden. Da muss man schon einen schnelleren Aufzug bauen. Daran glaube ich, wisst ihr? Und darum bin ich hier heute Morgen. Und darum seid ihr auch hier, weil Jesus Christus auferstanden ist und lebt. Und natürlich sind wir auch hier wegen der Gemeinschaft heute untereinander. Vielleicht sind manche von euch auch hier, weil sie halt diese Taufe miterleben wollen oder weil sie zur Familie gehören und dann auch bei der Taufe mit dabei sind und nachher fröhlich feiern. Natürlich sind wir vielleicht auch hier, weil wir uns durch den Gottesdienst oder durch die Predigt Orientierung fürs Leben erhoffen. Wir sind hier, weil sich die Gemeinde trifft. Und weil es ja auch wunderschön ist hier in diesem Gebäude. Aber das ist doch nicht der Hauptgrund. Erste Priorität ist, dass Jesus Christus auferstanden ist und lebt. Und er ruft seine Gemeinde zusammen und er ist da, mitten unter uns. Und Dietrich Bonhoeffer, der große Theologe des letzten Jahrhunderts, einer der großen Theologen, der hat mal gesagt, was ist eigentlich Predigen? Was geschieht, wenn jemand predigt? Und er sagt, es ist nichts anderes, als wenn Christus selber, der Auferstandene, jetzt in dem Moment, wo ich rede, durch die Reihen geht und euch einander das Wort austeilt. Er ist hier. Das ist der Grund. Die zweite Frage, auf die Apostel eine Antwort geben, geht noch einen Schritt weiter. Bleibt nicht nur bei dem stehen, was glauben wir? Und sie lautet, zu wem gehöre ich? Und sie kommt in diesem einen berühmten Satz zum Ausdruck, den die Apostel hier auch hier sagen, gleich am Anfang. Und sie sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist die oberste, die erste Priorität. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Fast 2000 Jahre alt ist dieser Satz nun schon. Und was er im Lauf von 2000 Jahren, was hat er da nicht alles ausgelöst in 2000 Jahren Christenheit? Und bis heute haben sich Christen mit diesem Satz im Herzen oder vielleicht auch auf den Lippen nicht mundtot machen lassen, bis heute nicht. Sie verweigerten sich der göttlichen Verehrung der römischen Kaiser vor 2000 Jahren. Sie protestierten gegen grausame Fürsten und Könige. Christen erhoben ihre Stimme gegen menschenverachtende Lebensbedingungen während der beginnenden Industrialisierung. Sie leisteten zum Beispiel wie Dietrich Bonhoeffer Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Und sie stehen zu ihrem Glauben auch in totalitären Regimen und Staaten wie zum Beispiel Nordkorea. Und Christen halten an diesem Bekenntnis fest, trotz terroristischer Bedrohungen wie durch die Milizen des IS. Bis heute. Ungezählte Christen haben ihr Leben gelassen, weil sie das nicht aufgeben wollten, diesen Satz und das, was dahinter steht, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Denn dieser Satz gibt die Antwort auf die Frage, wem gehöre ich? Wem gehöre ich eigentlich? Denn auf wen ich höre, dem gehöre ich. Und wem ich gehöre, dem gehorche ich. Und dieser Satz macht die erste, vielleicht die oberste Priorität eines Christen deutlich. Nämlich, es gibt immer noch eine Instanz. Es gibt immer noch eine Instanz, die ist höher als alle anderen menschlichen Instanzen. Ich will hier aber auch ein Missverständnis ausräumen, weil man mit diesem Satz auch ganz schnell in die radikale Ecke geschoben wird. Diesen Satz kann man nicht als Entschuldigung oder auch als Rechtfertigung für alles heranziehen. Dieser Satz hebelt nicht automatisch und nicht von vornherein alle menschlichen Regeln oder Gesetze auf und setzt sie außer Kraft. Das ist ein Missverständnis. Nein, die Apostel sagen ja nicht, man muss Gott gehorchen, aber den Menschen braucht man nicht gehorchen. Das sagen sie nicht. Sondern sie sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das bedeutet doch, natürlich unterstellen wir uns als Christen auch unter die staatlichen Ordnungen. Und guck mal in die Bibel hinein, die Paulusbriefe, welches positive Bild trotz allem Paulus, der Apostel, vom römischen Staat hat und sich den staatlichen Ordnungen auch unterzuordnen, für die Staats- und Mandatsträger auch zu beten, damit es uns als Christen gut geht und damit wir in Freiheit unseren Glauben leben können. Guckt mal. Natürlich unterstellen wir uns den staatlichen Ordnungen. Paulus oder auch Jesus hat es immer wieder betont, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, hat Jesus gesagt. Christen sind genauso an Recht und Ordnung gebunden wie alle anderen auch. Dieser Satz hebt es nicht auf. Rote Ampeln, Geschwindigkeitsbegrenzungen und alle anderen Dinge Wie sinnvoll oder unsinnig sie uns möglicherweise erscheinen wollen, spielt in dem Moment keine Rolle. Gelten auch für uns. Ist doch klar. Aber im Zweifelsfall oder im Gewissensfall oder im Grenzfall ist die letzte Entscheidungsinstanz immer noch eine höher, nämlich Gott und sein Wort. Darum ist es bis heute so, dass zum Beispiel der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin bei ihrem Amtseid am Ende mit der Zusage, so wahr mir Gott helfe. Weil das genau das zum Ausdruck bringt. Trotz aller Macht und Gesetzeslage, die jetzt das Parlament und die Regierung hat, es gibt noch eine Instanz höher. Das ist kein Muss übrigens. Das muss man nicht sagen. Bis auf eine Ausnahme haben das auch alle gesagt bisher. Aber das bringt ja etwas zum Ausdruck. Wie man das jetzt dann immer im politischen Alltag sich realisiert, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja? Aber letztlich will das zum Ausdruck bringen, da gibt es eine Instanz drüber. Und darum dürfen wir als Christen dann doch auch unsere Stimme erheben, wenn das Unrecht zum Himmel schreit. Oder wenn es gegen Gottes Ordnungen und Gebote geht. Oder vielleicht sogar gegen Gott selbst und seinen Sohn Jesus Christus. Klar, es ist nicht immer leicht, sich zu Jesus und Gott zu bekennen. Auch nicht mit diesem Satz. Man wird bequem oder Menschenfurcht macht uns vielleicht manchmal auch schweigsam. Der Druck mancher Fragen unserer heutigen Gesellschaft ist manchmal so stark. In manchen Bereichen die Lobby so stark und die Kompromisse sind so verlockend. Und wer sich dann nicht dem Zeitgeist oder der Meinung von Freunden und Bekannten beugen will, der riskiert, verlacht oder sogar verspottet oder ausgegrenzt zu werden. Und da muss ich mir immer wieder im Klaren drüber sein, zu wem gehöre ich? Zu wem gehöre ich? Ich gehöre zu Jesus. Ich höre auf ihn und ich höre auf sein Wort und ich gehorche zuerst ihm. Und wenn ihr nachher getauft werdet und vor dieser Gemeinde euren Glauben an Jesus bekennt, dann ist es wahrscheinlich eine Überwindung für euch. Das kann ich mir vorstellen, das wäre es für mich auch. Eine Überwindung vor all den Leuten. Aber habt keine Angst, weil die Leute, die da draußen mit bei euch mit draußen stehen, das sind alles ganz liebe Leute. Und die freuen sich über das, was ihr da sagt und die klatschen drüber und jubeln und sind euch ganz super freundlich gesonnen. Es ist auch kein Problem. Aber die Frage ist ja zum Beispiel, was ist mit euren Klassenkameraden? Wie ist das, wenn es im Schulunterricht um Schöpfung und Evolution geht, um diese Fragen? Letztlich eine Glaubensfrage. Wie ist das, wenn man euch auslacht, weil ihr in die Gemeinde geht und es die anderen Mitschüler wissen? Wie ist das, wenn manche Lehrer vielleicht im Rallye-Unterricht behaupten, die Wunder von Jesus sind alle nur erfunden? Wisst ihr, da wird schon schwieriger. Da wird schon schwieriger als vor den Leuten nachher draußen. Und an dieser Stelle frage ich mich ja tatsächlich auch selber. Ich mich ganz persönlich. Wie ist es eigentlich bei mir? Wisst ihr, in einer Gemeinde mit 200 Leuten oder 250 oder wie viel auch immer, da vorne hinzustehen, das kostet auch Überwindung, keine Frage. Man muss es ein bisschen gewohnt sein, vor Leuten zu reden und so weiter. Aber ich erwarte eigentlich hier im Gottesdienst nichts Böses. Aber wie ist es bei mir, bei Leuten, wo das nicht so ist? Die mir vielleicht nichts Böses wollen, aber die, wo ich merke, die nehmen mir das nicht so leicht ab. Stehe ich dazu? Wie wichtig ist mir da das, was Gott will? Und da muss ich mir klar machen, zu wem gehöre ich? Und das wird in der Taufe deutlich. Das ist das Zeichen nach außen. Ich gehöre zu Jesus. Und ein dritter und letzter Gedanke. Wem folge ich? An Jesus glaube ich, ihm gehöre ich und ihm folge ich. Auch darauf geben die Apostel Antwort, wem folge ich? Sie sagen nämlich, wir sind Zeugen für das alles und wir und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Ich folge dem, dem ich gehöre und gehorche. Glaube ist also nie etwas nur Theoretisches. Nicht einfach nur ein, in Anführungszeichen, Bekenntnis, in dem ich dann aufschreibe, was ich glaube, und der Zettel, den lese ich laut vor, aber dann verschwindet er vielleicht irgendwo im Nachttisch. Sondern Glaube ist immer auch etwas Alltagstaugliches, etwas Praktisches, etwas Konkretes. Der Glaube an Jesus, der zeigt sich eben auch in meinem Alltag. Und Jesus sagt selbst einmal, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Manchmal erkennt man sie, die Christen, auch an ihren Früchtchen. Ne? Manche haben es verstanden. Aber das ist ein anderes Thema. An ihren Früchtchen. Ja. Wenn der Glaube an Jesus Christus die erste Priorität im Leben ist, dann hat das doch auch Auswirkungen auf mein Leben und auf meinen Alltag. Dann hat es Auswirkungen darauf, wie gehen wir miteinander um? Oder wie gehen wir in der Familie oder in der Schule miteinander um? Mit meinen Geschwistern, mit meinen Eltern? Und klar, da haben wir auch natürlich eine Vorbildfunktion. Oder wie ist das, anderen zu helfen? Ihnen beizustehen, wenn alle anderen sie links liegen lassen? Oder dass ich mich von Unrecht fernhalte? Das gehört doch zu meinem Glauben. Und das Gute wollen und möglichst auch das Gute zu tun. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das hat Auswirkungen auf meinen Umgang mit Geld. Und ich erlebe manchmal Christen, die halten ihren Geldbeutel so fest, dass sie damit ihr Zeugnis von Jesus Christus kaputt machen. Das hat Auswirkungen auf meinen Umgang mit Sexualität, in meiner Beziehung, Partnerschaft und Ehe, in meinem Berufsalltag. Natürlich. Als Bankkaufmann, der ich vorher war, 8 Jahre lang, habe ich doch nicht hinterm Schalter mein Christsein ablegen können. Das wäre ja schizophren. Das ist ein Krankheitsbild. Nein. Ich konnte doch nicht in der Gemeinde den frommen Pinsel spielen und in der Bank die Leute über den Tisch ziehen. Es geht nicht. Ich kann in der Jungschar nicht von den Geboten Gottes weitersagen und gleichzeitig mich sonst nicht viel darum scheren. Sonst wäre ja mein Glaube nur eine Theorie. Aber in Wirklichkeit ist es ein praktisch gelebter Atheismus. Denn wir glauben nicht nur an Jesus Christus, sondern als Christen folgen wir ihm auch nach. Richten unser Leben an ihm aus und an seinem Wort. Begegnen einander in Liebe, in Frieden und gehen manchmal auch mit gutem Beispiel voran. Nicht immer, manchmal, so gut es geht. Das ist die erste Priorität. Das hat Priorität. So wie bei dem Armband, und damit komme ich zum Schluss, wie bei dem Armband, dieses Fragezeichen. Ich will nicht sagen, fast das wichtigste Symbol, aber es gehört eben auch zu diesen 4, weil es mich vor die Frage stellt, wie lebe ich als Christ? Und vielleicht, wenn du das nächste Mal wieder im Shanghai Tower stehst und in 30 Sekunden deinem Chef erklären musst, was du eigentlich glaubst, dann nimm doch dieses Armbändchen und erklär es ihm 1, 2, 3, 4. Und dann seid ihr vielleicht auf der Hälfte und dann kannst du ihm noch die Frage stellen, und wie sieht es bei Ihnen aus? Amen.
Wir beten miteinander. Und lieber Jesus, in deinem Wort haben wir gerade gehört, dass du, was du alles für uns getan hast. Danke, dass ich an dich glauben darf und danke, dass du auferstanden bist und lebst. Und hilf uns immer wieder, dass wir Möglichkeiten finden, dich auch bezeuge zu bekennen. Und hilf auch sehr, dass unser Glaube keine Theorie ist, sondern alltagstauglich. Und das leg in uns hinein, auch jetzt an die 5 junge Leute, die sich taufen lassen, dass es Gestalt gewinnt und echt wird. Echt bleibt. Danke, dass wir dich darum bitten dürfen. Amen. So, noch ein paar Veranstaltungsinfo. Die Informationen kommen wie gewohnt an der Leinwand, kann jeder praktisch dann auch sehen. Und natürlich ganz wichtig, im Himmel wird heute Morgen ein ganz großes Fest gefeiert. Wir laden dazu ganz besonders ein. Nämlich für uns, wir feiern hier heute Morgen an der Finz. Die Taufe ist im Anschluss an den Gottesdienst. Und da muss man erstmal hinkommen. Und wir sehen hier einen Plan dazu. Für die Wilferdinger gilt ganz einfach, wir laufen Richtung Nöttinger Straße und gehen dann links ab Richtung Turnhalle. Und dort können wir da praktisch weiterlaufen, immer geradeaus an der Reiterhalle vorbei. Und dann kommt irgendwann, sehen wir auch schon, ich glaube, dass man da uns erkennt, dann sind wir da. Für die Leute, die mit Auto da sind, geht es ganz einfach. Wir fahren Richtung Pforzheim und wenn man nach Nöttinger abbiegt, rechts abbiegen und die nächste schon links oder rechts. Bei der Turnhalle gibt es auf jeden Fall viele Parkplätze. Rechts bei der Reiter auch so ein paar. Da kann man auch dann das Gefährt abstellen und dann einfach wiederum weiterlaufen, bis man uns sieht. Ich glaube, so wird es ganz gut gehen. Wir wollen schnell hinkommen, weil wir um 12 tatsächlich starten wollen. Ja, und dann wollen wir weitermachen. Nächsten Sonntag ist wieder Gottesdienst um 10.30 Uhr mit einer weiteren Predigt natürlich zur Serie. Und Abendgottesdienst um 18 Uhr von Freiraum. Und da sind auch die anderen Termine schon von Freiraum hier angeschlagen, kann man sehen. Und ganz herzlich möchte ich hinweisen auf die Gemeindefreizeit in Wildberg. Die ist im September. Und da gibt es sowohl praktisch einen Prospekt, einen kleinen Flyer und bitte ladet ein dafür und meldet euch rechtzeitig an. Ja, auch Baueinsatz möchte ich darauf hinweisen, der wird nach wie vor gebraucht. Ich glaube, das sind ein paar wenige, wo da überleben müssen irgendwie, sich ganz stark plagen. Das Bistro ist heute trotzdem offen, also wer jetzt nicht mit kann oder so, kann man trotzdem hier bleiben und für Leute, die noch nicht bei uns waren, sind herzlich eingeladen, eine Welcome-Tüte mitzunehmen. Und dann sind auch die Informationen durch und wir wollen jetzt ein Opfer einlegen und dazu singen wir auch ein Lied. Übrigens, letzte Woche wurden 1.425 Euro eingelegt. Ganz herzlichen Dank auch für die 2 Sondergaben von 300 und von 505 Euro. Herzlichen Dank alle, die dazu beigetragen haben, dass dieser enorme Betrag auch zustande gekommen ist. Wir singen das Schlusslied, das heißt, ich kann nicht schweigen. Tom hat uns gepredigt, ihr singt uns das und dann wird es richtig gut.
Ich kann nicht schweigen von dem, was du lassen mein Gott.